Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Die Luftaufnahmen und Bilder aus Mariupol geben wohl nur einen oberflächlichen Eindruck von der tatsächlichen Härte und der Brutalität der Kämpfe um die eingekesselte Hafenstadt. Auch heute verstrich ein Ultimatum. Trotz der erdrückenden Überlegenheit der russischen Angreifer sind die ukrainischen Soldaten nicht bereit zur Aufgabe. Wir berichten gleich ausführlich auch über die anhaltende deutsche Debatte um Waffenlieferungen. In Berlin derweil heute am frühen Nachmittag eine Meldung, die von Beobachtern der Linkspartei durchaus erwartet wurde. Die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow tritt von ihrem Amt zurück. Sie will den Weg freimachen für einen Neuanfang. Fragen dazu an den Politikwissenschaftler Hubert Kleinert. Und das dritte große Thema des heutigen Tages, vor der Stichwahl an diesem Wochenende in Frankreich, zur Stunde das erste und einzige TV-Duell der beiden Kandidaten. Wir berichten live aus Paris. Zunächst aber zum Krieg in der Ukraine. Dort konzentrieren sich die Kämpfe weiter vor allem auf den Osten des Landes. Dramatisch vor allem die Lage rund um die Hafenstadt Mariupol. Thomas Spickhofen berichtet.
Es ist ein dramatischer Hilferuf, den Sergej Walensky, der Kommandeur einer ukrainischen Einheit in Mariupol, heute an die Welt richtet. Dies ist ein Appell an die Welt. Es könnte unser letzter sein. Uns bleiben möglicherweise nur Tage oder Stunden. Der Gegner ist uns ums Zehnfache überlegen. Er hat Vorteile in der Luft, bei der Artillerie, den Bodentruppen, bei Ausrüstung und Panzern. Wir verteidigen das Werk Asowstal. Hier befinden sich die Militärs von Mariupol und Zivilisten, die in die Falle dieses Krieges geraten sind. Von hunderten Zivilisten spricht der ukrainische Kommandeur und bittet die Welt um Rettung, zum Beispiel in Drittländer. Die russische Seite dagegen vermutet bis zu 2.500 ukrainische Kämpfer auf dem riesigen Werksgelände und fordert sie zur Kapitulation auf. Wir werden von allen Seiten beschossen, berichtet Sjatoslav Palamar vom sogenannten Asowschen Regiment, einer ultranationalistischen ukrainischen Kampfgruppe. Auf das Gelände von Asowstal werden schwere Bomben abgeworfen. Die Schiffsartillerie beschießt es von der See aus. Mehrfach Raketensysteme und schwere Artillerie sind im Einsatz. Sie verwenden alles, was sie haben. Wir befinden uns in einer vollständigen Blockade. Wir haben eine 360-Grad-Front um uns herum. Wir haben keinen Nachschub, keine normale Versorgung. Die Situation ist wirklich kritisch. Für die Flucht von Zivilisten aus Mariupol soll es erneut einen Fluchtkorridor geben. Vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen könnten so mit Bussen die seit Wochen belagerte Stadt verlassen. Zielort ist Saporischschja, das ist etwa 200 Kilometer entfernt im Landesinneren der Ukraine. Zuletzt war die Einrichtung von Fluchtkorridoren allerdings mehrfach gescheitert. Dafür machen sich die beiden Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich. Aber nicht nur aus Mariupol, auch aus anderen Regionen des Landes werden wieder Bombardements und Artilleriebeschuss gemeldet. Aus der Millionenmetropole Charkiw im Nordosten, aus Luhansk im Osten, aus Mykolaiv und Cherson im Süden. Mehr als 5 Millionen Menschen sind laut UNO inzwischen aus der Ukraine geflohen. Weitere 7 Millionen befinden sich den Angaben zufolge innerhalb des Landes auf der Flucht. Unterdessen geht es bei den direkten Gesprächen der beiden Kriegsparteien offenbar nicht voran. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wirft der ukrainischen Seite ständigen Positionswechsel vor. Wir haben der ukrainischen Seite ein Dokument für einen Vertrag überreicht, das absolut klare Formulierungen enthält. Der Ball ist nun auf ihrer Seite. Wir warten auf eine Antwort. Seit wann gewartet wird, sagt Peskow nicht. Auch auf eine Frist will er sich nicht festlegen. Das hängt von der ukrainischen Seite ab. Wir haben schon mehrmals gesagt, die Arbeitsdynamik der ukrainischen Seite lässt zu wünschen übrig. Sie zeigt keine große Neigung zur Intensivierung des Verhandlungsprozesses. Wer aber zurzeit überhaupt konkret mit wem über was genau verhandelt, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass die Bombardements inzwischen weitergehen, die Belagerungen weitergehen, kurz, dass der Krieg weitergeht.
Informationen von Thomas Spickhofen. Selbst erfahrene politische Beobachter haben derzeit Schwierigkeiten, den Kanzler zu verstehen. In der Debatte um die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine reiht Olaf Scholz Nebensatz an Nebensatz. Nicht nur die Opposition vermisst politische Führung, auch in den eigenen Reihen wächst die Verzweiflung über die Kommunikation des Kanzlers. Auch die Pressekonferenz nach den Feiertagen hatte nur wenig inhaltliche Substanz. Die Debatte geht deshalb weiter. Jörg Münchenberg berichtet.
Auch am Tag nach dem Auftritt des Kanzlers zur Haltung der Bundesregierung gegenüber der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gibt es erheblichen Klärungsbedarf. Was denn Olaf Scholz nun genau gemeint hat bei seinem Statement gestern Abend nach einer Schaltkonferenz unter anderem mit US-Präsident Joe Biden. Scholz hatte darin noch einmal bekräftigt, dass die Bundeswehr selbst keine schweren Waffen abgeben könne. Aber, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute,
es läuft ein regelmäßiger, kontinuierlicher Strom an Waffen, an Munition, an Ausrüstung in Richtung der Ukraine. Und dieser Strom soll nicht abreißen. Und darum bemüht man sich jetzt gerade.
Hebestreit verwies dabei auf neue Waffenlieferungen aus den USA, den Niederlanden und Polen. Zugleich will die Bundesregierung die Ukraine finanziell unterstützen. 1 Milliarde Euro sind für Waffenkäufe zusätzlich bereitgestellt worden. Zudem ist vorgesehen, einen möglichen Ringtausch mit russischen Waffen aus osteuropäischen Ländern an die Ukraine ebenfalls finanziell wie materiell zu fördern.
Wenn es dort zu einer Entscheidung kommt, zu sagen, diese Waffen wollen Sie liefern, an die Ukraine, schnell und unkompliziert, so schnell das eben möglich ist, sagen wir zu, wie auch andere Verbündete, dass wir sie dabei unterstützen, diese Lücken, die es dann ja in ihrer eigenen Armee gibt, sukzessive aufzufüllen. Das passiert aber nicht über Nacht.
Damit also bleibt die Bundesregierung weiter ihrer bisherigen Linie treu, aus Bundeswehrbeständen selbst keine schweren Waffen zu liefern. Und das nicht nur aus Gründen des Eigenbedarfs, sondern auch aus rein praktischen Erwägungen, erklärte heute Morgen der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr Markus Laubenthal im ZDF am Beispiel des Schützenpanzers Marder.
Es muss in der Gesamtheit, also mit den Lenkraketen, die dazugehören, mit den entsprechenden Handwaffen, mit der dazugehörigen Munition für die Maschinenkanone versorgt sein und es muss technisch kriegstauglich eingesetzt werden können. Und das setzt eine gewisse Ausbildung voraus. Es ist also nicht so, dass der den Marder kennt oder irgendeinen Schützenpanzer kennt, dann diese Fahrzeuge auch bedienen kann, beziehungsweise jedes andere bedienen kann. Ich denke, davon sind wir weit entfernt, sondern das bedarf einer gewissen gründlichen Vorbereitung.
Doch gerade über diese Frage wird weiter erbittert gestritten, auch innerhalb der Ampelkoalition. Nicht nur die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, fordert seit Tagen auch die Lieferung von schwerem deutschen Gerät an die Ukraine, sondern auch Anton Hofreiter von den Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses. Im ZDF bekräftigte Hofreiter jetzt seine Position, gerade im Streit um die deutschen Schützenpanzer.
Ich halte es ehrlich gesagt immer wieder für interessant, einem Militär, das seit 7 Wochen einer Übermacht standhält, zu erklären, was sie kann und was sie nicht kann. Ich vertraue da ehrlich gesagt dem ukrainischen Militär, wenn sie sagen, ja, sie wollen die und sie werden in der Lage sein, die Leute auszubilden.
Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, ist mit den deutschen Zusagen weiterhin unzufrieden. Es gebe mehr Fragen als Antworten und die Bundeswehr könne sehr wohl mehr liefern als zugesagt, erklärte Melnyk, der sich heute Morgen dennoch mit SPD-Parteichefin Saskia Esken getroffen hatte. Über den Gesprächsverlauf sei Vertraulichkeit vereinbart worden, hieß es anschließend. Melnyk halte vor allem der SPD eine zu große Russlandnähe und Zurückhaltung bei Waffenlieferungen vorgeworfen.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Lettland, Estland und Litauen. Die große Mehrheit der Bundesbürger hätte wohl einige Schwierigkeiten, spontan mit dem Finger auf der Landkarte die 3 baltischen Staaten exakt zu finden. Tatsächlich war vor Beginn des Krieges die öffentliche Aufmerksamkeit für die Stimmen aus Riga, Vilnius und Tallinn äußerst mager. Nun jedoch lauscht man in Berlin konzentriert. Die historischen Erfahrungen der Balten mit Russland sind wichtig für Gegenwart und Zukunft. Aktuell ist Annalena Baerbock unterwegs in der Region. Nadine Lindner begleitet die deutsche Außenministerin.
Bereits auf der Fahrt vom Flughafen ins Außenministerium in Riga fallen die vielen blau-gelben ukrainischen Flaggen ins Auge. Sie wehen über Parks, vor Theatern, vor Banken, Hunderte in der ganzen Stadt. Die Zeichen der Solidarität mit Kiew sind also deutlich, im Stadtbild wie in der Politik. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock traf hier in der lettischen Hauptstadt ihre Amtskollegen der 3 baltischen Staaten. Es ist das sogenannte B3+1-Format, ihr erster Besuch in der Region und keine einfache Reise. Auch wenn es in der Viererrunde keine offene Kritik gab, es ist deutlich, dass sie einiges an der deutschen Position zu erklären hat. Bei Waffenlieferungen, aber auch in der Energiepolitik. Litauen hat die Gasimporte aus Russland bereits gekappt, Estland und Lettland folgen, Deutschland hingegen bleibt abhängig vom russischen Gas. Annalena Baerbock überraschend deutlich.
Wir haben in der Vergangenheit genau in diesem Bereich Fehler gemacht. Aber wir können Vergangenes jetzt nicht zurückholen, sondern wir müssen jetzt umso stärker unsere russischen Energieimporte beenden.
Die drei baltischen Staaten hätten schneller gehandelt und sich über ein LNG-Terminal unabhängig von Russland gemacht. Die estnische Außenministerin Eva-Maria Limets dringt auf schärfere EU-Sanktionen im Energiebereich. Ein sechstes Sanktionspaket der EU müsse diese enthalten. Zentrales Thema war aber die Sicherheitspolitik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Hier gibt es zwei Ebenen. Es geht um konkrete Waffenlieferungen an die Ukraine und die strategischen Folgen für das Baltikum, das an Russland und Belarus grenzt. Der Gastgeber des Vierertreffens, der lettische Außenminister Edgars Rinkevičs, mit einem düsteren Ausblick.
Dass die aggressive Politik von Russland weiterhin fortbestehen wird, auch wenn die aktive Kriegsphase in der Ukraine zu Ende gehen sollte.
Baerbock versprach weitergehende Militärhilfen über die NATO für das Baltikum. Die Allianz werde jeden Winkel ihres Gebiets verteidigen. Deutschland hat knapp 1000 Soldaten in Litauen für die NATO stationiert.
Und meinen Außenminister, Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere den Menschen hier im Baltikum, möchte ich klar und deutlich sagen, wir hören euch, wir sehen euch und Deutschland steht an eurer Seite.
Die Debatte rund um Waffenlieferungen holt die deutsche Außenministerin auch in Lettland ein. Es war die erste Frage in der ersten Pressekonferenz, warum Deutschland so zögerlich sei, wollte das lettische Fernsehen wissen. Baerbock holte aus, legte in 5 Minuten die deutsche Strategie dar. Dabei wiederholte sie durchaus Punkte, die auch SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder erwähnt, wie die enge Abstimmung mit den Verbündeten in NATO und EU. Baerbock machte aber auch deutlich, es gibt einen Ringtausch von Waffen. Ältere sowjetische Waffen gingen an die Ukraine, aufgefüllt aus anderen NATO-Beständen. Zudem erklärte sie auch,
andere Partner liefern jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Ich möchte hier und deutlich sagen, das ist auch für uns kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt. Aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können.
Die sicherheitspolitische Lage, die Energiesicherheit, der Umgang mit Desinformation, das Programm der Reise von Annalena Baerbock spiegelt sehr deutlich die aktuellen Herausforderungen wider, denen sich die drei baltischen Staaten angesichts des russischen Überfalls gegenübersehen. Die nächste Station ist Estland, der nördlichste der drei baltischen Staaten.
Nadine Lindner. Ein Blumenstrauß geworfen vor die Füße des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, dem mit Stimmen der AfD gewählten Thüringer Ministerpräsidenten. Diese Szene aus dem Erfurter Landtag machte Anfang 2020 die damalige Thüringer Fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Welso, auf einen Schlag bundesweit bekannt. Ein Jahr später wurde sie gemeinsam mit Janine Wissler zur neuen Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt. Heute trat Frau Hennig-Welso mit sofortiger Wirkung zurück. Nach den pikanten Berichten zuletzt aus dem Innenleben der Partei nicht völlig überraschend. Aus Berlin dazu Johannes Kuhn.
Ich trete an, weil ich Mut machen will, weil ich aufbrechen will in eine andere Zeit, in eine neue Zeit, weil ich das mit euch tun will und weil ich glaube, dass wir die einzige Partei sind, die genau das leisten kann.
Susanne Hennig-Welso bei ihrer Bewerbungsrede auf dem linken Parteitag im Februar 2021. Gemeinsam mit der Hessin Janine Wissler sollte die damalige Thüringer Linksfraktionsvorsitzende für Aufbruch bei der Linken sorgen. Es folgten die politische Nahtoderfahrung bei der Bundestagswahl und fortgesetzte parteiinterne Auseinandersetzungen. Entsprechend desillusioniert klang die 44-Jährige vor einigen Wochen, kurz nachdem die Linke auch in ihrer einstigen Hochburg Saarland aus dem Landtag geflogen war.
Ich würde jetzt mal sagen, der Grad bei uns beiden von Schnauze voll ist relativ hoch.
Damals betonte Hennig-Welso noch, die Modernisierung der Partei fortführen zu wollen. Entsprechend überrascht war man in der Parteizentrale heute, als die Co-Vorsitzende ihren sofortigen Rücktritt bekannt gab. Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben, bilanziert sie in einer Erklärung. Ein wirklicher Neuanfang sei ausgeblieben. Konkret nennt Hennig-Welso 3 Gründe für ihren Rücktritt. Sie selbst brauche mehr Zeit für ihren 8-jährigen Sohn. Die Partei wiederum brauche nach der jüngsten Krise neue Gesichter. Und der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe eklatante Probleme der Linken offengelegt. Der Spiegel hat in seiner aktuellen Ausgabe über die Vorwürfe junger Mitglieder gegen mehrere linken Politiker aus Hessen berichtet. Dabei ging es um sexuelles Fehlverhalten und die Ausnutzung von Machtpositionen. Die Nachwuchsorganisation Linksjugend Solid erhob in diesem Zusammenhang Rücktrittsforderungen, allerdings nicht an Hennig-Welso, sondern an die noch verbleibende Vorsitzende Janine Wissler. Wissler war zum damaligen Zeitpunkt Fraktionsvorsitzende in Hessen, bestreitet aber, Kenntnis von Übergriffen gehabt zu haben. Am Abend wollte der Parteivorstand über Konsequenzen aus der als linke MeToo bekannten Angelegenheit beraten. Das Verhältnis zwischen Wissler und Hennig Welsow galt zuletzt als distanziert. Hennig Welsow war nach der Bundestagswahl aus verschiedenen Teilen der Partei intern heftig kritisiert worden. Ihr wird vorgeworfen, die Linke im Wahlkampf allzu sehr auf eine Koalition mit SPD und Grünen ausgerichtet zu haben. Die Linke hatte damals für ein rot-grün-rotes Bündnis geworben, obwohl es deutliche Zeichen der Ablehnung gab.
Von meiner Seite das Unverständnis, warum SPD und Grüne sich jetzt verschanzen, ohne zu sehen, welche Chancen wir als Dreierbündnis haben, tatsächlich dieses Land zum Positiven zu verändern in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
So Hennig Welsow damals vor der Bundestagswahl. Auch kommunikativ hatte sich die Thüringerin mit zwei unglücklichen Auftritten zu Beginn ihrer Amtszeit keinen Gefallen getan. Zudem gelang es ihr und Wissler nicht, parteiinterne Dauerkonflikte wie den mit Sarah Wagenknecht zu entschärfen. Dass das verheerende Bundestagswahlergebnis nirgendwo personelle Konsequenzen hatte, sorgte an der Basis für Unmut. Für den Parteitag im Juni hatte Hennig Welsow Grundsatzentscheidungen zur Außenpolitik angekündigt, in denen es auch um das Verhältnis zu autoritären Staaten wie Russland gehen sollte. Stattdessen wird es dort nun um ihre Nachfolge gehen.
Soweit der Bericht von Johannes Kuhn und am Telefon nun Hubert Kleinert, 1983 einer der ersten Bundestagsabgeordneten der Grünen, später Landesvorsitzender des Hessischen Landesverbandes und heute Politikwissenschaftler an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen. Guten Abend, Herr Professor.
Hallo, guten Abend.
Nach gut einem Jahr wirft Susanne Hennig-Welsow also das Handtuch. Wie zwingend war dieser Schritt, dieser Rücktritt der linken Parteivorsitzenden?
Also, wir beobachten ja schon seit längerem eine doch starke Abwärtsbewegung der Linkspartei, jedenfalls als Faktor in der Bundespolitik. Was in Thüringen gibt es eine gewisse Sonderentwicklung. Aber das lässt sich ja schon seit längerem beobachten. Und ich habe den Eindruck, das ist ja auch verbunden mit internen Auseinandersetzungen. Und ich habe den Eindruck, die hatte einfach die Faxen dicke. Und das ist ja auch im Moment, glaube ich, kein schöner Job, diese Partei führen zu müssen.
Wie stichhaltig ist denn aus Ihrer Sicht die Begründung für Ihren Rücktritt? Sie nennt ja unter anderem Ihre private Lebenssituation, aber auch den Umgang eben mit diesen Sexismusvorwürfen bei den Linken.
Also zu diesen Sexismusvorwürfen kann ich nichts sagen. Da heißt es ja auch von der Staatsanwaltschaft, das sei alles nicht schwerwiegend genug. Also was dann daraus innerhalb der Linkspartei gemacht wird und wer gegen wen und warum, das entzieht sich meiner Kenntnis von außen. Aber was sich nicht meiner Kenntnis entzieht, ist diese doch starke Abwärtsbewegung der Linkspartei schon seit längerer Zeit. Die Partei hat keine Themen, die sie nach vorne bringen kann. Und die Partei hat keine Leute. Sie hat keine Gesichter. Ich habe den Eindruck, die Linkspartei ist als bundespolitische Kraft im Grunde genommen nie wirklich über diesen Status der Protestpartei gegen Hartz IV, gegen Agendapolitik, was ja nun alles schon lange zurückliegt, so richtig hinausgekommen und hat sich nicht klar als eine Reformpartei etablieren können. Gesamtdeutsch in Westdeutschland ist immer doch ein starker Hang zum Linksradikalismus geblieben. Auch dann der Versuch, die Grünen bei Minderheitenthemen sozusagen noch links zu überholen, war sicherlich auch sehr unklug. Frau Wagenknecht hat das ja auch ganz gut beschrieben in ihrem Buch. Gleichzeitig hat sie selber als das vielleicht letzte bekannte Gesicht, der Linkspartei einen ziemlichen Unsinn erzählt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und mit der Rolle Russlands. Also hat sich selber dann auch wieder ein Stück weit sozusagen ins Ausgeschossen. Ja, wenn Sie die anderen Gesichter nehmen, der Herr Bartsch, da fragt man sich ja schon lange, warum er nicht eigentlich in der SPD ist. Da könnte er jedenfalls, würde er ganz gut reinpassen, meines Erachtens. Also da ist nicht mehr viel.
Die Linken, Sie sagen es, Sie beschreiben es, gelten ja seit langem als eine sehr, sehr zerstrittene Partei. Sie haben Sarah Wagenknecht und andere genannt. Harte interne Machtkämpfe. Warum ist der politische Stil bei den Linken offenbar besonders hart? Liegt das nur an den Misserfolgen der letzten Zeit?
Das sicher nicht, aber es ist ja ich würde sagen, einschlägig. Je weiter man nach links kommt, umso größer die Neigung zum Sektierertum. Und im Sektierertum geht es ja oft, je kleiner, umso härter mitunter die Auseinandersetzungen in Parteien. Das ist ja historisch nichts Neues. Es kommt dazu, dass es keine überragenden öffentlichen Figuren mehr gibt, die vielleicht über ihr personelles Charisma, sage ich mal, eine disziplinierende Wirkung ausüben können. Soweit ich das sehe, ist das auch Frau Wissler nicht gelungen, obwohl sie als gute Rednerin gilt. Ich glaube, dass die Linkspartei so im Moment sich auf dem Wege befindet, sich sozusagen zur ostdeutschen Regionalpartei zurückzuentwickeln, wobei auch in Ostdeutschland die Bedingungen für die Linkspartei andere sind, weil als die Stimme des Protests hat sie ja Konkurrenz von rechts bekommen. Und wir wissen ja seit langem, dass es da auch starke Übergänge bei den Wählern gibt von der Linkspartei zur AfD. Die Ausnahme ist sicherlich Thüringen, solange die Linkspartei dort einen angesehenen Ministerpräsidenten stellen wird, wird das im Osten ihr sicherlich weiter nutzen. Aber als gesamtdeutsche Kraft sehe ich schwarz.
Sektierertum, sagen Sie. Ist das linken Milieu also ein politisches Biotop, in dem besonders schnell Köpfe rollen? Erinnert Sie das ein wenig an Ihre Anfangszeit bei den Grünen, die Sie ja selber miterlebt haben?
Ach Gott, das ist ja älter als die Grünen. Ja, sicher gibt es da gewisse Parallelen. Sagen wir mal, die Streitlust und auch dieses Gefühl, man könne sozusagen mit allen Mitteln arbeiten und auch das, sagen wir, Meinungsverschiedenheiten auch ganz schnell auf der persönlichen Ebene eskalieren und ausgetragen werden. Also das hat, glaube ich, eine lange Tradition, gerade innerhalb der Linken. Wobei, wenn Sie mal auf die andere Seite des politischen Spektrums gehen, in der AfD sind ja solche Konflikte auch an der Tagesordnung, seitdem es diese Partei gibt.
Die Streitlust bei den Grünen, die persönliche Auseinandersetzung, das ist ja, wie Sie sagen, richtig sagen, schon lange Vergangenheit. Haben die Linken die Chancen, es den Grünen nachzumachen, noch einmal auf die Füße zu kommen, wenn sie diesen innerparteilichen Streit vermeiden?
Also ich bin kein Prophet und vielleicht lauert hinter den sieben Bergen irgendwo ein Riesentalent, das mir nicht bekannt ist. Aber wenn ich nach dem gehe, was sich so im Moment abzeichnet, dann kann ich nur noch mal wiederholen, glaube ich, dass die Linken in Westdeutschland im Grunde genommen sich zur außerparlamentarischen Opposition zurückentwickeln und im Osten sicher als eine Weile als Regionalpartei noch Bedeutung haben werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auf Sicht auch im Osten Schwierigkeiten kriegen mit ihrem politischen Profil. Also, so weit sind wir noch nicht. Also im Moment sieht es, glaube ich, so düster aus um die Linkspartei wie seit 2005, seitdem sie entstanden ist, nicht mehr.
Wenn die Linken sich also schrittweise aus der Politik verabschieden, im Bund, aber auch in den meisten, zumindest westlichen Bundesländern, welche Folgen, welche Weiterungen wird dies nach sich ziehen für die anderen Parteien? Sortiert sich dann das politische Spektrum wieder neu? Ist das eine gute Nachricht für die anderen linkeren Parteien wie die SPD und die Grünen?
Das kann man im Moment nicht so ganz einfach beantworten. Ich meine, auch bei der SPD zeigt sich ja jetzt in dem Streit um die Waffenlieferungen, dass das mit der Regierungsverantwortung so einfach nicht ist. Ne, Scholz hat ja doch erheblichen Gegenwind bekommen. Es ist im Moment schwer, dass bei den wirklich sehr grundlegenden Krisen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Erst kam Corona, jetzt haben wir den Krieg, wir haben galoppierende Inflation, wirtschaftlich nicht sonderlich rosige Zukunftsaussichten. Also ich denke, da wird sich einiges neu formieren, aber zweifellos hat die SPD die Chance, sicher einen Teil derjenigen Wähler zurückzugewinnen, die durch die Linkspartei hier abspenstig gemacht worden sind. Möglicherweise können auch die Grünen davon profitieren, aber das wird sich zeigen.
Frau Henning-Welso, und damit kommen wir zurück zum Anfang unseres Gespräches. Herr Kleinert, warb ja auch offensiv für ein rot-rot-grünes Bündnis, auch auf Bundesebene. Daran gab es ja intern in der Partei bei den Linken immer wieder Kritik. Hat sich jetzt dieses mögliche Dreierbündnis, dieses Parteienbündnis auf Dauer erstmal erledigt im Bund und in den Ländern? Der linke Traum von rot-rot-grün ist ausgeträumt.
Auf absehbarer Zeit würde ich diese Frage bejahen. Wenn man sich jetzt den Bund vorstellt, dann darf ich mal Gregor Gysi zitieren, der vor ein paar Wochen gesagt hat, es wäre schrecklich, jetzt nach dem Beginn des Krieges, wenn die Linkspartei jetzt in der Bundesregierung wäre. Ich kann ihm da nur zustimmen. Stellen Sie sich das mal einen Moment vor in der jetzigen Situation. Sie ist sicherlich in der tiefsten Krise ihrer Existenz seit den Tagen, in denen Lafontaine und Gysi als Galionsfiguren dieses Projekt gewissermaßen aus der Taufe gehoben haben.
Im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler und ehemalige Grünen-Politiker Hubert Kleinert. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Im juristischen Tauziehen um die Auslieferung von Julian Assange an die USA ist die Überstellung des WikiLeaks-Gründers in die Vereinigten Staaten wahrscheinlicher geworden. Aus London, Imke Köhler.
Formal ist damit die Überstellung von Julian Assange an die USA einen Schritt näher gerückt. Sie steht aber keineswegs unmittelbar bevor. Zunächst einmal wird der Auslieferungsbeschluss der britischen Innenministerin Priti Patel zugestellt, die eine endgültige Entscheidung treffen muss. Assanges Anwälte haben bis zum 18. Mai Zeit, Einspruchsgründe vorzubringen. Aber auch wenn Priti Patel der Auslieferung stattgeben sollte, sitzt Assange damit noch nicht im Flugzeug in die USA. Seine Anwälte können dann Berufung gegen das ursprüngliche Urteil in diesem Auslieferungsverfahren vom Januar 2021 einlegen. Dabei würde es um Argumente gehen, die das Gericht damals verworfen hatte, etwa dass der Fall politisch motiviert sei oder dass Assanges Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzt werde. Vor dem Westminster Magistrates Court hatten sich heute zahlreiche Unterstützer von Assange versammelt und gefordert, den WikiLeaks-Gründer nicht auszuliefern. Journalismus ist kein Verbrechen, war auf Plakaten zu lesen, oder lass die Pressefreiheit in Ruhe. Unter den Unterstützern war auch der ehemalige Vorsitzende der Labour-Partei Jeremy Corbyn, der darauf verwies, dass Assange der Welt lediglich die Wahrheit gesagt habe. Die US-Justiz wirft Assange dagegen vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Damit hätten sie das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht, heißt es. In den USA drohen Assange bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.
Im Kampf gegen die drohende Hungerkrise wegen des Ukraine-Krieges will Bundesentwicklungsministerin Schulze ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit anregen. Caroline Dieler.
Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze warnt davor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine Drohung wahrmacht, kein Getreide mehr in sogenannte feindliche Länder zu liefern. Es bestehe die Gefahr, dass sich diese Länder nun aus Abhängigkeit von Russland erpressbar machten. Das will Schulze verhindern und auch dazu soll das Bündnis für Ernährungssicherheit beitragen. Demnach ist Ernährungssicherheit heute auch ein wesentlicher Bestandteil allgemeiner Sicherheitspolitik. Der Krieg in der Ukraine ist der Ministerin zufolge ein Krieg in der Kornkammer der Welt und Russlands Präsident Wladimir Putin nutzt Hunger als Waffe. Vor allem die Länder des Nahen und Mittleren Ostens seien durch den Einbruch der Weizenexporte, die steigenden Preise und die sich dadurch verschärfende Lebensmittelknappheit betroffen. Dem stellt Schulze ihre Idee eines Bündnisses für globale Ernährungssicherheit entgegen. Nach den Vorstellungen der Ministerin sollen sich darin Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und auch private Akteure zusammenschließen, koordiniert von der Weltbank. Ziel des Bündnisses sei vor allem, mehr internationale Gelder für Ernährungssicherheit aufzutreiben, aber auch den Wissensaustausch zu verbessern, um Lebensmittelkrisen langfristig zu verhindern. Schulze will das Projekt am morgigen Donnerstag bei der Frühjahrstagung der Weltbank vorstellen und mögliche Partner gewinnen. Bundeskanzler Olaf Scholz habe sich bereit erklärt, für Ernährungssicherheit 430 Millionen Euro zusätzlich im Haushalt des Bundesentwicklungsministeriums bereitzustellen.
In der Slowakei hat die Polizei ein Strafverfahren gegen den langjährigen Ministerpräsidenten Robert Fico eröffnet. Sein ehemaliger Innenminister wurde festgenommen. Peter Lange.
Robert Fico ist einer Festnahme nur deshalb entgangen, weil er parlamentarische Immunität hat. Ihn und Kalinjak beschuldigt die Polizei der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Nach Angaben der Zeitung der Nick N geht es konkret um den Verdacht der Korruption und des Missbrauchs der Polizei. Fico ist Gründer und Chef der linkspopulistischen Partei Smer. Er war mit einer Unterbrechung 10 Jahre Ministerpräsident der Slowakei. Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova im Februar 2018 mussten erst Kalinjak und wenige Wochen später auch Fico zurücktreten. Die Opposition warf ihm vor, er habe ein Klima von Korruption und Machtmissbrauch geschaffen, das so ein Verbrechen erst ermöglicht habe. Seit 2 Jahren ist Smer in der Opposition. Unter der nachfolgenden Regierung sind Verfahren gegen zahlreiche ehemalige Spitzenbeamte von Polizei und Justiz eröffnet worden.
Nach einer der schlimmsten Unwetterkatastrophen in Südafrika steigt die Zahl der Opfer. Jana Gent.
Offiziell wird noch nach 40 Menschen gesucht, doch es gibt Schätzungen, wonach noch bis zu 400 Menschen vermisst werden. Die Rettungsteams klingen ernüchtert. Es gehe inzwischen nur noch darum, Opfer der Flutwellen zu finden und zu bergen. Die Totenzahlen, davon gehen die Behörden aus, werden sich in den nächsten Tagen folglich noch erhöhen. Gut 10.000 Soldaten wurden in die betroffene Küstenprovinz KwaZulu-Natal entsandt. Sie kommen mit schwerem Gerät, um Straßen freizuräumen und Brücken wieder aufzubauen. Schlamm aus noch bestehenden Gebäuden zu schaufeln, aber auch um Notunterkünfte aufzubauen und Trinkwasser zu liefern. Offiziellen Angaben zufolge wurden durch den Starkregen fast 4.000 Häuser und Hütten zerstört. Mehr als 40.000 Menschen mussten vor den Fluten fliehen. In den meisten Schulen und Krankenhäusern läuft der Betrieb wieder. Aus einigen wird aber noch Schlamm geschaufelt oder Wände stabilisiert, während dort wieder gearbeitet wird. Die Regierung hat den Katastrophenzustand ausgerufen und den Betroffenen umgerechnet mehr als 60 Millionen Euro an Nothilfen zugesagt. Im ganzen Land gibt es Spendenaktionen, aber das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung ist durch zahlreiche Korruptionsskandale erschüttert. Viele Menschen spenden lieber an private Organisationen, die auch in KwaZulu-Natal sind, Hilfsgüter verteilen und aufräumen. Die Provinz ist flächenmäßig etwas größer als ein Viertel der Fläche Deutschlands und Schäden gibt es überall. Es wird noch lange dauern, bis alles erfasst ist und die endgültige Schadensbilanz beziffert werden kann.
Die kanadische Großstadt Toronto und die Provinz Ontario haben einen Milliardenauftrag an die Deutsche Bahn vergeben. Peter Mücke.
Der Vertrag läuft über 25 Jahre und soll nach Angaben des Unternehmens ein Volumen im zweistelligen Milliardenbereich haben. Die Tochtergesellschaft Deutsche Bahn International Operations soll demnach das Nahverkehrsnetz rund um die größte Stadt Kanadas betreiben und instand halten. In Toronto leben rund 3 Millionen Menschen. Zur Metropolregion werden mehr als 6 Millionen Einwohner gezählt. Als führender Partner eines Gemeinschaftsunternehmens soll die Deutsche Bahn zudem das 450 Kilometer lange Schienennetz rund um Toronto modernisieren, erweitern und von Grund auf neu konzeptionieren. Das Verkehrsprojekt gelte als das bedeutendste in der Geschichte Kanadas, sagte Bahninfrastrukturvorstand Pofalla. Der Technologie- und Wissenstransfer und die Erfahrungen in Kanada kämen auch der Eisenbahn in Deutschland unmittelbar zugute. Außerdem flössen die Gewinne aus dem Projekt ins deutsche Netz. Deutsche Bahn International Operations ist auf den Betrieb und die Instandhaltung von Verkehrssystemen auf der Schiene spezialisiert und zuständig für Projekte außerhalb Europas.
Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt. Bianca von der Aue.
Trotz der unsicheren Weltlage gehen Anleger recht optimistisch in die gerade anlaufende Bilanzsaison und kaufen kräftig ein. Gute Zahlen, vor allem von IBM und Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, haben in Amerika den Dow Jones gestützt. Während die Netflix-Aktie zeitweise um 36% einbricht und den Nasdaq nach unten zieht. Dem Streamingdienst laufen die Kunden davon. Am europäischen Aktienmarkt überraschte der französische Lebensmittelkonzern Danone mit einem gesteigerten Umsatz im ersten Quartal. Die Papiere des Konzerns schafften mit einem Plus von bis zu 9,5% den größten Kurssprung seit fast 17 Jahren. Gefragt waren auch die Titel von Heineken in Amsterdam. Dank der Wiedereröffnung von Restaurants vermeldete die Brauerei einen überraschend starken Anstieg des Quartalsabsatzes um mehr als 5%. Der niederländische Chiphersteller ASML konnte dank starker Auftragseingänge überzeugen und zieht auch die deutschen Branchenzulieferer mit. Infineon kletterte im DAX um 2,2% und Siltronic im MDAX um 4,4% aufwärts. Aktien von Siemens Energy hingegen verlieren gut 1%. Die spanische Windkrafttochter Gamesa bleibt das Sorgenkind. Insgesamt gehen DAX und MDAX erholt aus dem Handelstag mit einem Plus von fast 1,5% im DAX und 1,2% im MDAX.
Aus Frankfurt, Bianca von der Au. Fast 17 Millionen Zuschauer. Vor 5 Jahren war das TV-Duell der französischen Präsidentschaftskandidaten ein Straßenfeger mit einem klaren Sieger. In der Debatte mit Marine Le Pen hatte Emmanuel Macron die Nase vorn. Am Ende für ihn dann auch ein deutlicher Wahlsieg. Diesmal bei der Stichwahl am Sonntag wird es laut Umfragen deutlich knapper. Umso wichtiger deshalb das erste und einzige TV-Duell der beiden Kandidaten heute Abend. Noch wird debattiert. Unsere Korrespondentin Christiane Käs verfolgt die Debatte. Frau Käs, was ist Ihr Eindruck? Ein Déjà-vu? Wieder ein klarer Punktsieg für Macron oder hat sich Marine Le Pen diesmal deutlich besser verkauft?
Sie hat sich deutlich besser verkauft. Ich würde sagen, wenn man es jetzt gegeneinander abwiegen muss, das ist ein inhaltlicher Vorteil vielleicht für Emmanuel Macron, aber Marine Le Pen hat sich sehr gut geschlagen. Die Debatte war über große Strecken eine Debatte auf Augenhöhe. Man kann in der Form sagen, dass Macron Le Pen öfter ins Wort gefallen ist. Er musste öfter gestoppt werden von den Moderatoren, die eigentlich sehr zurückhaltend waren. Die waren vor allem da, um die großen Themen vorzugeben und auf die gleiche Redezeit von beiden zu achten. Macron hat Le Pen oft korrigiert bei den Zahlen. Das könnte eventuell bei Zuschauern etwas von oben herab gewirkt haben. Er hat insgesamt zusammenhängender argumentiert und mit einem größeren Weitblick. Deswegen finde ich Vorteil Macron, aber wie gesagt, beide waren sehr gut vorbereitet und bei Marine Le Pen ist das deutlich besser gewesen als beim letzten Mal 2017.
Was waren denn die Hauptthemen der Debatte? Womit versuchten die beiden Kandidaten jeweils zu punkten?
Das Hauptthema war gleich am Anfang gesetzt, das Thema Kaufkraft, etwas, was die Menschen in diesem Wahlkampf sehr stark bewegt, weil alles teurer wird und viele Menschen in Frankreich Probleme haben, mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Da hat Macron seine Bilanz verteidigt, er hat auf die Krisen verwiesen, vor allem die Pandemie und wie die Regierung die Menschen finanziell unterstützt hat. Er hat seine weiteren Vorschläge für die Zukunft verteidigt, die Energiepreise weiterhin zu deckeln, das gehört dazu, oder Anreize für Unternehmen zu schaffen, Prämien an Arbeitnehmer auszuzahlen oder auch gezielt Schecks zur finanziellen Unterstützung zu vergeben. Le Pen dagegen setzt auf eine massive Senkung der Mehrwertsteuer auf Energiepreise und auf bestimmte Güter der Grundversorgung. Die sollen von der Mehrwertsteuer ganz befreit werden. Es war eine Argumentation, die immer versucht hat, die Maßnahmen des jeweils anderen als ineffizient darzustellen. Das war bei vielen Vorschlägen und Positionen so. Also wirklich eine Argumentation über die Zahlen, die vielleicht auch teilweise nicht mehr für alle komplett nachvollziehbar waren. Im Großen und Ganzen kann man sagen, Marine Le Pen hat sich als Anwältin der sogenannten kleinen Leute dargestellt. Macron hat versucht, sie als solche zu entzaubern und wie gesagt seine Bilanz zu verteidigen, zu sagen, wir haben mehr Arbeitsplätze geschaffen, der Wirtschaft geht es besser. Oder auch beim Thema innere Sicherheit, wir haben 10.000 Polizisten mehr im Amt jetzt.
Innere Sicherheit und andere innenpolitische Themen also im Vordergrund. Frau Käs, wie sehr ging es auch um außenpolitische Themen, um europapolitische Themen und den Krieg in der Ukraine?
Ja, der Krieg in der Ukraine, das war eine richtige Konfrontation zwischen den beiden. Macron hat das wirklich als Steilvorlage genommen, Marine Le Pen ihre ehemals russlandfreundliche Haltung vorzuwerfen. Er hat gesagt, sie sei abhängig von Russland, weil sie vor Jahren dort einen Kredit bei einer russischen Bank aufgenommen hat. Und in diesem Zusammenhang hat Macron behauptet oder so es dargestellt, dass er gesagt hat, Marine Le Pen kann vor diesem Hintergrund nicht die Interessen Frankreichs vertreten. Wie gesagt, er hat ihre Haltung zu Putin auch kritisiert. Le Pen hat sich damit verteidigt, dass sie gesagt hat, sie hat diesen Kredit aufgenommen, weil sie in Frankreich keinen bekommen hat. Sie hat sogar Macron beschuldigt, er habe das mit verhindert. Und sie hat ihm vor Augen geführt, dass auch er Putin mit Pomp in Frankreich empfangen habe, also dass er gar nicht so weit weg gewesen sei von ihrer Haltung gegenüber Putin.
Kurz noch zum Schluss Ihre Einschätzung, Frau Kess. Wie wichtig ist diese Debatte heute Abend für den Ausgang der Wahl an diesem Sonntag?
Man weiß, dass in der Vergangenheit diese Duelle, die ja Tradition haben in Frankreich zwischen den zwei Wahlgängen, dass die nicht ausschlaggebend waren. Und wir wissen, dass auch der Großteil der Wähler, knapp 90%, schon entschieden haben und sich nicht mehr davon beeinflussen lassen wollen, was dieses Duell heute Abend bringt. Es waren auch keine Neuigkeiten dabei. Ich denke, Le Pen-Wähler würden sich bestätigt fühlen und Macron-Wähler ebenso.
Vielen Dank für diese Eindrücke vom französischen Präsidentschaftskandidatenduell. Vielen Dank, Christiane Kess. Schon vor Beginn des Krieges war die Weltwirtschaft angeschlagen. Die Pandemie brachte viele Länder in ernsthafte Schwierigkeiten. Nun drohen der globalen Konjunktur noch stärkere Turbulenzen. Tiefe Sorgen falten deshalb auf der jährlichen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Es gibt Wochen, die prägen Jahrzehnte und die erleben wir gerade. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner in Washington am Rande des Frühjahrsmeetings von Internationalem Währungsfonds, Weltbank und G20-Finanzminister. Ein Moment mit langfristiger Wirkung. Eine Krise über einer anderen Krise, nennt es IWF-Chefin Kristalina Georgieva.
We meet a consequential moment for the world. We are facing a crisis. Upon a crisis.
Die Pandemie mit ihrer Wirtschaftskrise ist nicht vorbei. Nun der Krieg in der Ukraine, der weltweit die Preise für Energie und vor allem Lebensmittel so in die Höhe treibt, dass in vielen Entwicklungsländern eine Hungersnot droht. Dazu Inflation und steigende Zinsen, die bereits 60% der ärmeren Länder an den Rand des Zusammenbruchs geführt haben.
And that places 60% of countries at or near that distress.
So wie Weltbank und IWF auch, betont Christian Lindner immer wieder, dass eine globale Schuldenkrise drohe, dass sofort etwas getan werden müsse, nicht erst, wenn die Krise da ist. Er appelliert an China, dem größten Gläubiger ärmerer Länder, Druck wegzunehmen. Aber letztlich müssen alle gemeinsam mit dem IWF und der Weltbank an Lösungen arbeiten, sagt Weltbankpräsident David Malpass.
We are working on debt transparency and debt sustainability solutions for developing countries.
Deutschland sagt 100 Millionen Euro für Zinssubventionen zu, gibt weitere 6,3 Milliarden an Krediten für einen Nachhaltigkeitsfonds, mit dem ärmere Staaten unterstützt werden. Die Hilfe aber müsse weitergehen, sagt Malpass, langfristig und nachhaltig sein.
One is to allow more trade. Market opening steps are very important.
Eines ist, mehr Handel zu erlauben. Schritte, die Märkte zu öffnen, sind sehr wichtig. Neben all den Finanzprogrammen, um strauchelnde Volkswirtschaften zu stützen, komme es aber auch darauf an, die Menschen nicht zu vergessen, sagt Georgieva. Wenn Staaten langfristig widerstandsfähig sein wollten, müsse die Bevölkerung in der Lage sein, Wirtschaftswachstum zu schaffen.
For people, by acting to remedy education losses and reskill the labor force for the digital economy.
Für die Menschen, um den Verlust von Bildung während der Pandemie auszugleichen und die Erwerbsbevölkerung für das digitale Zeitalter auszubilden. Neben dem Blick auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung müssen sowohl Weltbank als auch IWF der Ukraine unmittelbar helfen. Auch ohne die Kosten für einen Wiederaufbau nach dem Krieg geht man beim IWF derzeit von einem Finanzbedarf von 5 Milliarden Dollar pro Monat aus. Kristalina Georgieva sagt dann so etwas wie, wir schaffen das, nur etwas poetischer.
Despite the storms overhead, we will work together to bring all safely towards the shore.
Obwohl Stürme über uns toben, arbeiten wir zusammen, um alle sicher ans Ufer zu bringen. Und dafür braucht man vor allem auch Geld. Aber davon sei noch etwas da, sagt sie. 700 Milliarden Dollar habe der Fonds noch zur Verfügung, um diese Krise über einer Krise über einer Krise zu meistern.
Arthur Landwehr. Und nun wie immer an dieser Stelle die Presseschau. Heute von Philipp Hinken, Sprecherin Anja Jatzischan.
Das bestimmende Thema ist die Krise der Partei Die Linke. Es waren die Enthüllungen über den womöglich größten Fall sexueller Übergriffe in einer im Bundestag vertretenen Partei, die ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso zum sofortigen Rückzug aus der Parteispitze bewogen haben, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus: In ihrer Erklärung über die Gründe des Rücktritts gibt sie jedoch nur weichgespülte, vage Hinweise auf die Defizite der kleinsten Oppositionspartei. Kein Wort über den Umgang miteinander, der links mitunter genauso rüde ist wie bei der AfD. Die Ludwigsburger Kreiszeitung betont, mit ihrem Rücktritt erhöht Hennig-Welso den Druck auf Co-Chefin Wissler, die durch den Skandal über sexualisierten Machtmissbrauch in ihrem hessischen Landesverband und rund um ihren früheren Partner selbst angezählt ist. Er spricht einiges dafür, dass auch Wissler sich nicht an der Parteispitze wird halten können. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder befindet: Es macht den Eindruck, als erlebe man den gemeinschaftlich betriebenen Niedergang der Partei. Eine Niederlage bei der Bundestagswahl, die fast zum Verlust des Fraktionsstatus geführt hat, und niemand übernimmt die Verantwortung. Sogar als die selbsternannte Friedenspartei in Sachen Krieg gegen die Ukraine gefragt war, beschäftigte sie sich mit sich selbst, um sich danach in chaotischer Vielstimmigkeit zu üben. Die Linken haben wirklich keine Ideen mehr für ihre Rolle in der Zukunft. Die Badische Zeitung aus Freiburg mahnt dagegen: Wer sich über den Niedergang der Linken freut, sollte nachdenken. Im Parlament sitzt sie als einzige Oppositionspartei links der Ampel. Eine solche Stimme im Spektrum hat nicht nur ihre Berechtigung, sie ist bitter nötig. Damit zum nächsten Thema. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Kommunikation von Bundeskanzler Scholz in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Kritik kommt nicht nur aus dem Ausland, vom ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk oder der Opposition. Sie kommt aus den Reihen der Ampelkoalition. Sie ist berechtigt. Da Scholz sie abtut, macht es nicht besser. Die Südwestpresse aus Ulm befindet: Das entscheidende Problem ist, dass Olaf Scholz uns nicht sagt, was das Ziel der Hilfe für die Ukraine ist. Soll das Land den Krieg gegen Russland gewinnen, weil ein Sieg des Aggressors eine Gefahr für ganz Europa bedeuten würde? Oder sollen dem Kreml nur etwas die Grenzen aufgezeigt werden? Oder geht es eher doch um symbolische Hilfe? Von der Beantwortung der Fragen sollten die Waffenlieferungen abhängen. Und Olaf Scholz muss diese Fragen endlich beantworten.
Vielen Dank, Anja Jatzeschan. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk, wie immer mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.